Die Geige aus Cervarolo, so heißt ein Film, der derzeit auf Tour durch mehrere deutsche Städte ist. Cervarolo steht für den Schauplatz eines Massakers, das deutsche Soldaten der Wehrmachtsdivision Hermann Göring 1944 in der norditalienischen Region Emilia-Romagna anrichteten, einer Gegend, in der die Resistenza stark war. Eines von vielen derartiger deutscher Kriegsverbrechen und Massaker gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und trotzdem verbunden mit vielen tragischen Einzelschicksalen. Der Film porträtiert die Überlebenden, damals Kinder, heute alte Menschen, samt ihren Erinnerungen. Er spielt 2010 bis 2011 im Zeitraum des Prozesses am Militärgericht von Verona, bei dem schließlich ein Großteil der überlebenden Tatverdächtigen verurteilt wurde. Mit Matthias Durchfeld, zusammen mit Nico Guidetti, Autor des Films, möchte ich jetzt über den Film sprechen. Hallo Matthias.
Hallo.
Zunächst vielleicht zum Überblick. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen, was bei dem Massaker in Cervarolo geschah?
Kurz zusammenfassen. Das ist ein Massaker, was in einem Zusammenhang steht mit anderen Massakern, die von der gleichen Einheit kurz vorher begangen worden sind auch, beziehungsweise auch noch später die Einheit dieser Hermann-Göring-Division oder einige Einheiten, einige Kompanien der Hermann-Göring-Division haben erhebliche Massaker angerichtet. Wenn man sich jetzt nur von der Größenordnung der Todeszahlen orientieren möchte, könnte man sogar sagen, Cervarolo war das am wenigsten oder eines der weniger großen, weniger schlimmen mit 24 ermordeten Zivilisten. Es hat aber zwei Tage vorher in dem Ort Monchio, was ganz in der Nähe ist, 136 Mordtaten gegeben. Und insofern das jetzt ganz kurz zu erzählen, ist schwierig zu sagen. Grob könnte man sagen, dass es natürlich in dem Gebiet zu dem Zeitpunkt wie in allen besetzten Ländern Europas Widerstand gegen die deutsche Besatzung gegeben hat, die auch ohne diesen Widerstand schon von vornherein eine Besatzung war, die Gewalt ausgeübt hat, die deportiert hat, die ausgebeutet hat, die getötet hat. Und natürlich gab es dann Widerstand. Die Deutschen haben versucht, diesen Widerstand zu bekämpfen. In diesem Fall waren es Partisanengruppen, die sie gesucht haben und nicht gefunden haben und auch wussten, dass sie die nicht gefunden hatten. Denn es gibt ein ganz interessantes Dokument von einem deutschen Offizier, der dann auch sich von der Vergeltungsaktion, von der Racheaktion freistellen lässt und nicht mitmacht. Das heißt, ursprünglich war es eine Partisanensuchaktion, die geht zu Ende, ergebnislos, und daraufhin lassen die sich an der Zivilbevölkerung aus und kommt eben eine Kompanie auch in dieses Dorf Cervarolo, durchkämmt das, bringt Pfarrer einschließlich diese 24 Personen auf den kleinen Dreschplatz des Ortes und lässt sich von den Frauen dieses kleinen Ortes noch einen halben Tag lang bedienen, bekochen, bewirtschaften, lässt sich von dem Schuster noch, lassen sich die Leute die Militärstiefel besohlen und dann bringen sie die Leute am Ende des Tages um.
Die Täter sind erst sehr spät verurteilt worden in einem Prozess 2011, letztes Jahr, auf den ich nachher noch kurz zu sprechen kommen will. Zunächst, in eurem Film sind die Protagonistinnen vor allem die Überlebenden des Massakers, die wie gesagt zu dem Zeitpunkt noch Kinder waren. Wie hat diese Erinnerung ihr weiteres Leben geprägt?
Die haben sich, glaube ich, ihr ganzes Leben um diesen Tag herum gedreht, könnte man geradezu sagen, weil sie nicht alle und nicht vor allem besonders schnell von diesem Tag weggekommen sind, losgekommen sind. Das hat mal jemand gesagt, indem er auch über die Täter geredet hat, die sich so locker verhalten. Hat einer von den Zeitzeugen mal gesagt, die haben ihr Leben gelebt, wir nicht. Das heißt, dieser Tag hat denen das Leben verändert. Erstmal ganz praktisch, sie waren Kinder bzw. Jugendliche. Plötzlich wird ein Elternteil getötet. Das heißt, erstmal fällst du auch in, ja, heute wird man es wahrscheinlich ein Trauma nennen. Die haben irgendwo am Ende der Welt in den Apenninbergen gelebt. Da führte nicht mal eine asphaltierte Straße hin und plötzlich kommen da gepanzerte Fahrzeuge und super bewaffnete Soldaten und bringen unschuldige Familienväter und Brüder und Onkel und Opas um. Die Leute waren erstmal völlig schockiert und haben das einfach nicht realisiert, was los war. Das war ein Ausdruck einer Gewalt, das haben die noch nie gesehen. Das heißt, natürlich waren sie erstmal völlig traumatisiert. Materiell war es natürlich ein riesengroßer Schaden. Der Ort ist abgebrannt worden, das Vieh ist gestohlen worden, die männliche Bevölkerung ist getötet worden. Die Leute haben jahrelang vom Betteln leben müssen. Und dazu kommt eben noch die Jahre bzw. jahrzehntelange Trauer und der Verlust eben der Familienangehörigen. Insofern ist das ganze Leben von denen jetzt nicht ruiniert worden. Soweit würde ich jetzt nicht sagen, denn sie haben schon versucht, sich ein normales Leben dann wieder aufzubauen. Aber die denken da jeden Tag dran seit, 68 Jahren. Das hat die total geprägt und sie denken jeden Tag dran und manchmal sogar heute noch auch nachts.
Mhm. Im Film ist auch zu sehen, dass es einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht hat, um die Überlebenden, heute alte Menschen, dazu zu bringen, dann vor dem Militärgericht in Verona vergangenes Jahr auszusagen. Es muss schwer gewesen sein für sie, dort alles noch einmal zu durchleben. Hattest du den Eindruck, dass es dann schließlich für sie eine Erleichterung war, es doch getan zu haben, sich doch an der Aufarbeitung beteiligt zu haben?
Absolut. Das war eines der schönsten Sachen bei unseren Dreharbeiten, dass man merkte, dass man ihnen bei diesem Schritt ein bisschen helfen konnte. Für die war das jetzt nicht nur eine psychologische große Belastung, dahin zu gehen. Es war auch einfach organisatorisch schwierig. Wenn du irgendwelchen 85, 88-jährigen Menschen sagst, im Winter fahr mal aus den Apenninbergen ein paar Stunden mit dem Auto zum Militärgericht nach Verona, wie sollen die denn da hinkommen? Machen die natürlich nicht. Das heißt, damit der Prozess in seiner ganzen Fülle stattfinden konnte, und natürlich waren die Zeugenaussagen und Zeuginnenaussagen wichtig für den Gesamteindruck des Tatgeschehens, musste organisiert werden, dass die da hinkommen, musste man ihnen dabei helfen und ihnen ihre Sorgen nehmen, vor ein Gericht treten zu müssen, vor einen hohen Militärrichter aussagen zu müssen. Das ist ja für diese Menschen, für diese alten Menschen auch eine Autoritätsperson natürlich, vor der sie große Achtung haben, weil ihnen Angst einflößt, obwohl man sagen muss, dass die Leute da am Gericht alle sehr korrekt gewesen sind und sehr freundlich und den Zeugen und Zeugen gegenüber sehr hilfsbereit gewesen sind. Aber eben erstmal das Dahinkommen war schon ein Problem und das mitzuorganisieren war einer unserer Jobs als Geschichtsinstitut. Aber auch die Aufnahmen selbst und das Aussagen selbst und auch das Aussagen vor der laufenden Kamera war für die gut. Die waren am Anfang total nervös und sind da auf und ab getigert und im Wartesaal, bevor dann jeweils der einzelne Zeuge in den Gerichtssaal gerufen wird. Denn wenn man noch nicht ausgesagt hat, darf man ja noch nicht dabei sitzen. Und du merkst es richtig, die haben nicht Mittag gegessen, die konnten sich nicht konzentrieren. Und dann haben sie ihre Aussage gemacht und dahinter war so richtig, jetzt haben wir es rausgebracht, jetzt haben wir es gesagt. Wir haben es mal einmal ganz grundsätzlich und grundlegend und von A bis Z erzählt. Und das war für die, glaube ich, eine Erleichterung.
Bei Prozessen wie diesem wird immer wieder argumentiert, dass die Opfer solcher Massaker selbst weder Partisaninnen gewesen seien, noch diese aktiv unterstützt hätten. In eurem Film wird in einer Gerichtsszene darauf hingewiesen, dass ja selbst eine Unterstützung der Partisanen durchaus richtig gewesen wäre. Wie siehst du das? Sollten diese Maßstäbe von Unschuld und Kombatantentum mal überdacht werden?
Also kommt eben auch darauf an, was man unter Partisanen versteht und was man unter Unschuld versteht. Also die Erschießung von Unbewaffneten, auch Kriegsgefangenen, seien es Soldaten, seien es Partisanen, ist ja ein Verbrechen. Und das ist, denke ich, ganz wichtig zu sagen. Und ich denke schon auch, dass es wichtig ist zu sagen, dass es eben nicht gefallene Partisanen sind. Das gehört zu dem seltsamen Spiel eines Krieges dazu, dass man als Soldat auch nicht nur Leute tötet, sondern auch selber getötet werden kann. Das gehört auch zum Partisanen, zum Guerillakrieg mit dabei, dass es diese Eventualität geben kann. Das heißt noch nichts über den moralischen, das moralische Niveau der beiden verschiedenen kämpfenden Fraktionen. Sicherlich ist heute das ganz klar durch die Geschichte belegt, für welche Inhalte die Hermann-Göring-Division gekämpft hat und für welche Grauen die zu verantworten sind und für welche unglaubliche Ungerechtigkeit die gekämpft haben, während auf der anderen Seite eben viele Menschen versucht haben, für eine Befreiung zu kämpfen, für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und insofern sind natürlich die Partisanengruppen völlig anders anzuordnen als die Angehörige der Hermann-Göring-Division. Trotzdem ist es noch, denke ich, wichtig zu sagen, dass diese Menschen, die dort in Chavarolo oder in anderen Orten umgebracht worden sind, mit nichts was zu tun hatten. Und dass auch die Täter das wussten, als sie diese Menschen getötet haben, dass sie einfach aus Menschenverachtung, aus Rassismus, aus Nazi-Ideologie heraus, aus Kriegsverrohung heraus, aus verschiedenen Gründen willkürlich Menschen töten, die mit nichts was zu tun hatten, die einfach nur an dem Tag leider am falschen Ort waren. Ich denke, diesen Unterschied, also Unbewaffnete zu töten, das ist schon wichtig noch zusätzlich zu unterstreichen.
Mhm. Ihr reist mit dem Film zurzeit durch 6 verschiedene deutsche Städte. Kannst du noch kurz etwas dazu sagen, wieso diese Filmtour genau so konzipiert ist?
Der Prozess in Italien, der gelaufen ist, wie du schon eben gesagt hast, 2009, 2010, 2011, in erster Instanz ist er zu Ende gegangen im Sommer 2011. Die einige Angeklagten sind während der Verhandlungszeit gestorben. Einige sind freigesprochen, einige sind verurteilt worden. Aber niemand hat sich jemals in Verona blicken lassen. Die Angeklagten sind alle nur durch ihre Rechtsanwälte vertreten gewesen, was nach italienischem Recht ohne Probleme möglich ist. Die hatten teilweise Pflichtverteidiger, teilweise Wahlverteidiger, italienische Anwälte, deutsche Anwälte. Die haben also genügend Rechtsbeistand gehabt und waren mit ihren Anwälten in Kontakt. Aber sie haben sich eben selber nie sehen lassen. Sie haben auch nie ein Grußwort gesandt oder mal in irgendeiner Form Reue, Bedauern oder was auch immer ausgedrückt, ohne jetzt ihre individuelle Schuld einzugestehen. Auch so allgemein nichts. Insofern ist also diese völlige Abwesenheit der Täter schon sehr peinlich und diese totale Funkstille von Seiten der Angeklagten. Und insofern haben wir dann mit diesem Film beschlossen, wir gehen in die Kinos der 6 Städte, wo die 6 in erster Instanz Verurteilten wohnen. Und insofern waren wir jetzt schon in mehreren Städten und in andere Städte werden wir in ein paar Tagen reisen, um den Film dort vor Ort zu zeigen, in den Städten, wo die Angeklagten leben.